Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der Roundtable ist zurück. Ja, ganz so rund ist er dieses Mal nicht. Wir sind zu zweit. Bernd Spickerath ist mit dabei. Sebastian Böhm lässt sich entschuldigen. Aber ja, wir werden ihn gut vertreten. Herr Bernd, servus.
Absolut. Und wir verzeihen ihm natürlich.
Total, total. Ja, lange kein Roundtable mehr. Wir sind mittlerweile bei Nummer 20 angelangt. Und Ziel ist es weiterhin... Wir sind jetzt nicht mehr bei YouTube dabei, aber über den Podcast Ziel ist weiterhin, ja, uns so zwei, drei Themen rauszusuchen und über die zu sprechen. Und natürlich, nachdem es jetzt viel, viel NHL gegeben hat in den vergangenen Wochen, wollen wir auch mal wieder über das deutsche Eishockey sprechen, Herr Bernd. Und ja, da hat sich ja einiges getan jetzt in den letzten Tagen. Du hast relativ viel geschrieben für die Frankfurter, für die Rheinische Post auch, für die du jetzt schreibst. Und es geht natürlich weiterhin ums Thema, ja, wann startet die Saison? Startet die Saison überhaupt? Aktuell immer noch den 13. November als Saisonstart. Eigentlich wäre ja die Saison vergangenes Wochenende losgegangen. Also wir würden jetzt schon die ersten beiden Spieltage gespielt, die wären schon gespielt gewesen. Aber ja, Corona hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber immer auch noch nicht ganz klar, ob es jetzt tatsächlich am 13. November losgeht, ne? Weil es fehlt Geld.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja die Hauptfrage und ich glaube, die kann uns aktuell auch niemand beantworten, ne? Weil, ja, wer das, ihr habt es wahrscheinlich alle verfolgt, am Montag hatte das Treffen in Frankfurt der 14 DEL-Clubs und da sollte dann so das Vorgehen irgendwie abgesprochen werden, wie es weitergeht. Und herauskam irgendwie erstmal, ja, uns fehlen 60 Millionen Euro. Über die Summe können wir gleich noch reden, ob die wirklich so realistisch ist, aber zumindest fehlt der DEL massig Geld, um irgendwie zu starten. Und ja, dann hat Herr Arnold, Jürgen Arnold, der Aufsichtsratschef der DEL, zwei den entscheidenden Satz gesagt, nur wenn es bis zum 2. Oktober, ich glaube, die genaue Formulierung war verbindlich, Zusagen gibt, dann können wir auch am 13. starten, am 13. November. Und die Frage ist, was meint er mit Zusagen? Und damit meint er natürlich erstmal das Hilfsgeld, was ja angekündigt ist, was für die Sportvereine bereitgestellt ist, aber aktuell noch nicht fließen kann, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die da entgegensteht. Also das muss fließen und vor allen Dingen braucht die DEL mehr als die aktuell zugelassenen 20% der Zuschauer in den Hallen. Und wenn das nicht kommt, dann kann die DEL nicht starten. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das innerhalb von 2 Wochen kommt.
Ja, und die große Frage ist, also klar, das eine sind die finanziellen Zusagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt, was Zuschauer anbelangt, Zusagen gibt, ne? Also ich habe jetzt auch heute nochmal den Text von Sebastian gelesen, wie halt die Situation in Nürnberg ist. Mit Wolfgang Gassner hat er gesprochen, mit dem Geschäftsführer. Und da gibt's halt dann so Kalkulationen, ja, 3.000, da würden sie gerade so durchkommen, das wären in Nürnberg 50%, 20% reichen auf gar keinen Fall, dann fällt wieder der Satz, wir müssen Januar, Februar vor vollem Haus spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Politiker sagt, ja, okay, ihr könnt jetzt anfangen mit 20%, wir stocken dann auch auf 50% und Anfang des Jahres also in Ordnung, könnt ihr wieder mit vollem Stadion spielen und wir geben euch die verbindliche Zusage. Weil wer macht das aktuell, nachdem man ja einfach überhaupt nicht einschätzen kann, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, eben, wie willst du es tun? Also, man muss natürlich auch ganz klar sagen, die 20%, die jetzt erlaubt sind, das ist jetzt keine Zahl, die irgendwelche Wissenschaftler errechnet haben. Das ist erstmal eine politische Zahl, ne? Darauf haben die Länderchefs sich geeinigt, die Ministerpräsidenten. Und wie die zustande kommt, keine Ahnung. Das ist natürlich eher so was Symbolisches nach dem Motto, 20% ist nichts, aber es ist jetzt auch keine übertrieben hohe Zahl. Damit kann man irgendwie vielleicht noch leben. Aber es ist ja keine Zahl, wo du sagst, okay, die wurde jetzt irgendwie individuell geguckt. Da wurde individuell geguckt, in welcher Halle kann man was wie umsetzen an Hygienekonzepten und dann ist so und so viel erlaubt. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Das sagen ja die DEL-Chefs oder Vereinschefs, die sagen, ja, wir haben doch extra diese ganzen Hygienekonzepte organisiert, wir haben das alles durchgeplant und genau geguckt, wie sind die Wege an- und Abreise, wie geht's durch die Gänge, wie sind unsere Tribünen beschaffen, wie viele Leute können wir wann wo reinlassen, und in den meisten würde das natürlich mehr als 20% bedeuten und trotzdem gibt es halt diesen Deckel, nein, 20% sind erlaubt, nicht mehr, nicht weniger, völlig egal, wie euer Hygienekonzept vor Ort aussieht. Und das ärgert natürlich die DEL-Vereine, ne? Weil ihnen einerseits gesagt wurde, so, erstellt ein Hygienekonzept, dann geht was, dann erstellen sie eins und jetzt spielt das überhaupt keine Rolle in der Bewertung der Lage.
Aber was denkst du denn, wenn es weder finanzielle Hilfe geben wird, noch eben Zuschauer erlaubt sind oder viele Zuschauer erlaubt sind. Wie kann das dann überhaupt weitergehen? Denn ich glaube, jetzt langsam müssen sich die Vereine auch Gedanken machen, ob es, ja, wie es überhaupt noch weitergeht. Also die Frage ist ja auch, hätte es irgendwie eine Möglichkeit gegeben, das zu umgehen, so wie es jetzt ist, ne? Also hätte man schon von Anfang an irgendwie den Kader verschlanken müssen, einfach sagen, okay, wir können in der Saison ohne mit Kontingentspielern nicht spielen, untereinander auch Solidarität zwischen den Vereinen, das ist auch was, wo ich mir denke, ich glaube, das ist brutal schwierig, weil es heißt jetzt zwar, alle 14 wollen spielen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob wirklich alle 14 spielen wollen, aber du musst auch sagen, du bist halt auch, du hast halt auch einfach sowieso schon keine Fairness in der Liga oder keinen richtigen Wettbewerb oder keinen fairen Wettbewerb, weil manche Mannschaften einfach mehr Budget haben. Aber du siehst halt jetzt auch, ich meine, München hat letzte Woche ein Vorbereitungsturnier gespielt, die ziehen voll durch. Andere, ja, fangen jetzt mal mit dem Training an, die Eisbären ist auch ein großer Club, ne, und so weiter und so fort. Also du hast ja an jedem Standort auch nochmal komplett andere Bedingungen.
Erstens das, und was auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du den großen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung gelesen hast gestern, sehr, sehr zu empfehlen, da stand noch ein interessanter Fakt drin, dass nämlich die Stellungnahme oder dieses Statement, was die DEL ja am Montagabend rausgegeben hat, das ist ja nicht nur in Social Media erschienen und auf der DEL-Seite selbst, sondern auch auf den Homepages der einzelnen Clubs, allerdings nur 13 von 14. Was glaubst du, in welcher Club diese Stellungnahme nicht veröffentlicht hat?
München vielleicht.
Völlig richtig, genau. Und das ist auch der einzige Club, der als die bayerischen Sportvereine außerhalb des Fußballs sich zusammengeschlossen haben und so einen Brief geschrieben haben an Ministerpräsident Söder. Welcher Verein war nicht dabei? Red Bull München. Also München zieht sich dabei allem raus, ne? Also es gibt dann so gesehen keine Solidarität innerhalb der bayerischen Clubs, es gibt keine Solidarität innerhalb der Liga. München macht sein Ding und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ne? Das kann jeder selbst für sich bewerten oder jede. Ich stelle es einfach nur fest, dass man halt das von dieser Solidarität, die ja immer groß nach vorne geschoben wurde über alle Monate jetzt von allen möglichen Leuten aus der DEL, dass die halt überhaupt nicht existiert. Ne? Da guckt jeder Verein, wie es für ihn persönlich am besten ist. Da gibt es auch gerade keine Kurzarbeit in München, da wird einfach voll trainiert und da wird gespielt und auch in Berlin wird ja jetzt trainiert, weil sonst bräuchte nicht irgendwelche 5 Leute von den LA Kings rüberholen und auch andere Vereine trainieren schon. Also es ist komplett unterschiedlich und wiederum manche, wie hier bei mir in Düsseldorf, die sagen ganz klar, wir haben gar kein Geld, um die Spieler jetzt schon aus der Kurzarbeit zu holen. Wir holen die erst aus der Kurzarbeit, wenn wir hundertprozentig wissen, die Saison beginnt in 6 Wochen, dann beginnen wir jetzt mit unserer Vorbereitung. Aber bis dahin wird noch nicht mehr trainiert, es geht gar nichts.
Ich kann mir auch vorstellen, dass, also gut, ich hätte jetzt mir gedacht, dass es vielleicht auch noch 2, 3 mehr Clubs gibt, die sagen, wir brauchen gar nicht so viel Unterstützung, ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach München auch ausstrahlen will, der Red Bull ausstrahlen will, dass sie es gar nicht nötig haben, ne? Also dann ist die nächste Frage, wie ist das eigentlich mit österreichischen Unternehmen wie Red Bull? Kriegen die aus dem Konjunkturpaket der Bundesrepublik Deutschland diese 800.000, kriegen die da auch was? Oder würden die überhaupt was kriegen? Würden sie überhaupt was annehmen? Würden sie überhaupt sagen, wir brauchen als Red Bull jetzt hier deutsche Staatshilfen? Und so weiter und so fort.
Als Red Bull ja nicht, sondern Red Bull ist ja einfach der
GmbH
Anteilseigner oder der Besitzer der Red Bull München Eishockey GmbH oder wie die jetzt auch im ganz eigenen, im ganz speziellen heißt, ne? Und diese Eishockey GmbH, die würde ja dann die Staatshilfe kriegen, aber ich glaube, München hat die gar nicht beantragt. Ne? Also glaube ich jetzt zumindest. Ne?
Also das Recht ist ja auch bei den Eisbären jetzt zum Beispiel nicht anders. Also da ist ja auch Anschutz der Investor. Ne?
Genau.
Und du hast halt dann die deutsche GmbH. Na, stimmt schon. Aber hast du irgendwie, was findest du denn, was hätten die Teams anders machen müssen, vielleicht von März weg, oder hast du irgendwelche Lösungsvorschläge, was sie jetzt anders machen könnten? Irgendwelche Modelle, dass du sagst, ja, kauft trotzdem eine Dauerkarte, auch wenn ihr bloß jedes 5. Spiel dann sehen könnt, weil so wäre die Rotation ja momentan, ne, mit 20% und weiß ich nicht, das wird dann auf nächste Saison irgendwie gut geschrieben oder es gibt zusätzlich noch irgendwelche Zucker, die Spieler werden vielleicht mehr eingesetzt, es gibt Meet and Greets und so weiter, also wie kannst du die Fans jetzt überhaupt motivieren, wirklich Dauerkarten zu kaufen und halt den ganzen Laden am Leben zu halten? Oder hättest du schon früher was anders machen müssen, einfach jetzt über die letzten Monate? Weil wir sagen immer, ja, die pennen alle und so, aber ich überlege halt auch jeden Tag hin und her, was sollten sie denn anders machen? Ne? TV-Verträge sind nicht so fett wie im Fußball, Zuschauer insgesamt sind auch nicht so viele wie im Fußball, du bist halt nicht draußen wie im Fußball, du bist drin, also du darfst dich eigentlich überhaupt nicht mit dem Fußball vergleichen. Also das Einzige, was du hast, ist eine Sportart jeweils, Fußball und Eishockey, aber du hast jetzt in der Situation, kannst du dich überhaupt nicht mit dem Fußball vergleichen. Das Einzige, was du hoffen kannst als Eishockey, ist, dass der Fußball halt so anschiebt und alle so ein bisschen mitzieht. Aber ja, du hast immer noch den Unterschied, dass das eine halt Outdoor-Sportort ist und das andere Hallensport und das eine halt viel mehr interessiert.
Ja, der größte Unterschied ist natürlich das TV-Geld. Und ich glaube, das ist auch das grundsätzliche Problem in der DEL. Ja, es ist schön, dass man so viele Zuschauer hat in den Hallen. Mehr als 6.500 in der vergangenen Saison. Also mit Abstand die größte Sportart in Deutschland außerhalb des Fußballs. Mehr als 1.500 mehr als Handball und Basketball jeweils. Also ist ja schon ganz klar. Aber wie Gernot Trippke, der Chef der DEL, auch richtig gesagt hat, das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Ne? Weil einerseits sagst du, toll, wir verdienen sehr viel Geld mit den Leuten, die in unsere Hallen kommen. Wir haben viele Zuschauer. Wir haben das große Interesse und wir sind quasi so außerhalb des Fußballs die Nummer eins. Andererseits muss man natürlich auch sagen, man hat sich da auch in eine extreme Abhängigkeit begeben. Erstens von halt den Leuten, die am Spieltag Geld ausgeben und das eben nicht nur für Tickets, sondern auch halt für Fanartikel, für Speisen, die ganzen Werbung, die da reinkommen, die ist immer so schön heißt, nicht TV-relevante Werbung, das heißt also Werbung, die nur für die Zuschauer in der Halle gemacht sind. Da bist du sowas von abhängig von und die andere Abhängigkeit sind halt so die Mäzene, die am Ende des Jahres dann an vielen Standorten das Minus ausgleichen. Und da, finde ich, ist der große Fehler passiert, dass man über Jahre es nicht geschafft hat, diesen Zuschauerzuspruch irgendwie anders zu Geld zu machen, dass der TV-Vertrag so wenig Geld bringt, dass es so wenig ligaweite Sponsoren gibt. Okay, dieses Jahr kommt jetzt mal mit Penny auch noch ein Hauptsponsor für die Liga dazu und der bringt jedem Verein irgendwie eine sechsstellige Summe. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber grundsätzlich ist es halt in dieser Liga ein totales Missverhältnis zwischen dem, was verdient jeder Club vor Ort und was wird zentral über die ganze Liga erwirtschaftet. Und da sehe ich das große Problem. Man kann natürlich auch einzelne Sachen kritisieren, die jetzt gelaufen sind. Das ist halt zu spät. Manche Sachen gemacht wurden. Aber aktuell würde ich sagen, selbst wenn sie früher angefangen hätten mit Konzepten und sowas, mehr als 20% wären dann jetzt auch nicht erlaubt. Und dass das Staatsgeld nicht fließt, das liegt halt an dieser EU-Richtlinie und da können die Clubs jetzt auch nicht so viel für. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt nochmal nachverhandelt wird und ich glaube, dass die Politik da irgendwelche Wege finden wird, dass das Staatsgeld fließen kann. Bei den Zuschauern bin ich total skeptisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Lex-Eishockey und alle anderen Sportarten dürfen weniger und ihr dürft auf einmal 50-60% reinlassen. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen.
Siehst ja, dass selbst im Fußball beim Triple-Gewinner Bayern München es eigentlich heißt, die dürfen für Zuschauer spielen im Eröffnungsspiel. Und dann sagt der Oberbürgermeister, weil halt die Infektionszahlen wieder hochgegangen sind, einen Tag vorher dem Spiel gegen Schalke, also auf jeden Fall kurz vorher. Keine Zuschauer.
Köln genauso.
Ja, aber das sind ja dann, und das sind große Fußballclubs. Und dann kannst du nicht sagen, das wird im Eishockey so nicht passieren. Ne? Also.
Genau, zumal du auch überhaupt nicht weißt, wie sich die Pandemie entwickelt. Ne? Also von meinem subjektiven Empfinden hier bei mir vor Ort sieht das Leben schon wieder relativ normal aus. Also klar tragen die Leute Masken, wenn sie irgendwo reingehen, aber du siehst Leute auf der Straße. Ich war vor 2 Wochen mal abends in der Düsseldorfer Altstadt. Da hättest du nicht gerafft, dass da gerade eine Pandemie ist. Ne? Da geht's ab ohne Ende. Da sind zehntausende Leute auf der Straße am Grölen, am Saufen, am Feiern. Deswegen hat man, glaube ich, auch so ein bisschen so diesen subjektiven Blick. Also ich habe den zumindest so schlimm kann es ja nicht sein. Aber natürlich weiß ich in meinem Hinterkopf, dass hier überhaupt nichts beendet ist mit der Pandemie. Und genau wie du richtig sagst, wenn halt in München oder in Köln aktuell örtlich die Zahlen hochgehen, wird sofort alles verboten. Und deshalb kann die DEL ja auch nicht sagen, okay, wir hoffen, dass wir irgendwie 40 oder vielleicht sogar 50% Zulassung kriegen und dann ist alles gut. Nee, wenn irgendwo lokal was ausbricht, dann kann auch für 2 Wochen wieder überhaupt kein Zuschauer erlaubt sein. Ne? Und wenn man so von Zuschauereinnahmen abhängig ist, können ja 2, 3 Spiele oder noch mehr, weil wir wissen ja, wie eng der Spielplan aktuell sein wird durch die weniger Zeit. Das heißt, wenn du irgendwie mal 2 Wochen keine Zuschauer reinlassen darfst, können das irgendwie schon 3 oder 4 Heimspiele sein. Und das kostet schon wieder richtig, richtig Geld.
Also haben wir auch keine Lösung.
Ja, natürlich nicht. Dafür werden wir ja nicht bezahlt.
Nein, zumindest bei so ein paar Hirngespinste oder Ideen wären mal interessant. Und es würde mich auch interessieren, ob die Vereine sowas haben, ne? Ob die DL-Clubs irgendwie so Ideen haben.
Also Plan B ist wahrscheinlich erstmal, wenn man den Saisonstart jetzt nochmal verschieben muss, dass man halt die Playoffs weiter einkürzt. Ich glaube, jetzt ist ja schon relativ klar, dass es keine Best-of-7, sondern Best-of-5-Serien geben wird. Und wenn es noch weniger wird, dann wird immer weniger Spiele. Und wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass einzelne Teams komplett rausgehen und die irgendwie sagen, dann spielen wir halt eine Saison mit 8 Mannschaften oder sowas. Ne? Was natürlich auf gar keinen Fall das Ziel ist. Aber ich glaube, das ist der Plan CDE oder was? Also, wenn 8 Teams spielen könnten und 6 nicht, dann würden, glaube ich, die 8 nicht sagen, ja komm, dann machen wir es gar nicht, sondern würden die sagen, keiner spielt wenigstens zu 8. Ja.
Christoph Ulrich hatte bei euch in den Shorten News, ihr habt ja auch ausführlich über das Thema gesprochen, am Montag in eurem Podcast, den ich euch, liebe HörerInnen, auch ans Herz lege, so im Nebensatz gesagt, ja, dann bringst du halt deine erste, zweite DNL-Reihe und so weiter, oder sagst denen Bescheid. Also das ist natürlich, ihr habt da nicht mehr länger drüber gesprochen, aber das ist natürlich schon so ein Punkt, hätte man nicht von Anfang an sagen müssen im März, okay, auch die nächste Saison, mit der schaut schlecht aus, wir müssen die Kader einfach verschlanken.
Ja, da bin ich total bei dir.
Wenn du jetzt sagst zum Beispiel,
bei beiden Christophs bin ich da.
Ja, ich zitiere nochmal aus dem Artikel von Sebastian, Thema Ice Tigers, also Wolfgang Gassner sagt, die Saison ist erzkonservativ geplant, was das Budget anbelangt, aber dann liest du halt wieder, okay, der kommt neu, ja, McLaren kommt neu und den haben sie jetzt verpflichtet und so weiter. Also das heißt ein erzkonservativ planen. Weniger Ausländer holen, die schlechter bezahlen. Was ist, also wie siehst du einen Unterschied, wie so eine Saison geplant wird bei den Vereinen? Ich kenne es auch aus unteren Ligen, dass auf einmal...
Sind ja da allein auch so Sachen wie Hotelkosten, dass man halt bei manchen Spielen dann vielleicht sonst einen Tag vorher angereist wäre ins Hotel und diesmal sagt man, nee, dann fahren wir halt erst am Spieltag los und sparen uns da für 35 plus Leute irgendwie eine Nacht im Hotel, ne? Also sowas zum Beispiel.
Aber glaubst du, dass wenn jetzt wirklich jede Mannschaft sagen würde, okay, der Kader ist einfach nicht so gut wie in der Saison davor, wir lassen auch unsere Jungen spielen, dann sinkt natürlich das Niveau von jeder Mannschaft, aber insgesamt hast du dann trotzdem eine Saison, die vielleicht gespielt werden kann, weil die Ausgaben für die Spielergehälter nicht so hoch sind. Dass da überhaupt nicht dran gedacht wird, finde ich schon auch komisch. Natürlich, du weißt, dass es dann wieder Teams gibt, die ausscheren, aber gut, es wird halt dann trotzdem, es kann vielleicht trotzdem Eishockey gespielt werden, auf einem ganz anderen Niveau, aber es ist ja sowieso klar, dass das eine Übergangssaison ist.
Also bei manchen Clubs ist es natürlich so, wenn die jetzt Spieler verpflichtet haben in den vergangenen Wochen, dann stehen die zwar irgendwie in Kaderlisten, aber das heißt nicht, dass die Spieler aktuell schon bezahlt werden und aktuell schon irgendwie mittrainieren, weil es herrscht erstens Kurzarbeit und man kann nicht irgendjemand einstellen und direkt in Kurzarbeit schicken, das ist nicht erlaubt, außer es ist eine existenzielle Stelle, aber sei mir ehrlich, ob du jetzt irgendwie deinen 13. Stürmer oder deinen 8. Verteidiger holst, das ist ja nicht existenziell dafür, ob dein Verein oder ob deine Firma weiter überleben kann. Das heißt, das kannst du erstmal nicht machen, das heißt, die Spieler, die jetzt so verpflichtet wurden, die sind wahrscheinlich de facto noch überhaupt nicht auf der Gehaltsliste. Die haben alle so aufschiebende Wirkung in den Verträgen, nach dem Motto, du wirst erst bezahlt, wenn die Vorbereitung hier losgeht und gespielt wird und wenn wir theoretisch erst im Januar beginnen, dann wirst du wahrscheinlich erst ab Dezember bezahlt, wenn die Vorbereitung startet. Das heißt, das finde ich jetzt nicht so extrem dramatisch, dass da jetzt schon Spieler verpflichtet werden, also jetzt vom Zeitpunkt her. Was ich allerdings dramatisch finde, ist die grundsätzliche Haltung, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, ja komm, wir bezahlen eigentlich nur, sagen wir mal, 9 Stürmer und 4 Verteidiger und alles andere holen wir aus der eigenen Jugend. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, die Spieler sind vielleicht nicht gut genug, dann 1-2 junge Leute kann man im Kader vertragen, aber halt nicht 5, weil die einfach vielleicht körperlich einfach gar nicht reif sind, in dieser Liga mitzuspielen und dann werden die irgendwie zerstört. Das ist natürlich auch ein Argument. Aber dass man so gar nicht überlegt hat, vielleicht eine höhere U23-Quote zu erfinden oder irgendwie zu sagen, ja komm, wenn ihr doch Geld sparen wollt, dann geht doch daran, was euer größter Posten ist. Das sind über die Spielergehälter. Ich meine, das haben sie natürlich gemacht, indem sie gesagt haben, die Spieler sollen auf 25% verzichten und vor allen Dingen jetzt in Kurzarbeit gehen, solange es nicht losgeht. Aber darüber hinaus, finde ich, hätte man wirklich mehr machen können. Gerade, man hätte es ja auch schön verkaufen können. So nach dem Motto, in der Krise machen wir aus der Not eine Tugend und setzen auf die eigene Jugend. Und nach
so wie es die Düsseldorfer EG schon mal gemacht hat vor ein paar Jahren.
Wir helfen noch dem deutschen Eishockey-Nachwuchs. Yeah. Wir machen das Beste aus der Krise. Das hätte man ja auch schön erzählen können. Ne?
Aber damals, also mir fällt immer wieder die DEG ein, vor, was war das, so 10 Jahren ungefähr, die dann ja diese ganzen jungen deutschen Spieler hatte, zwar Tabellenletzter wurde, aber...
Ja. 8 Jahre.
Okay. 2012 war das so richtig. Ich hatte so einen Eindruck, bei den Fans ist es gar nicht so schlecht angekommen.
Ja, im ersten Jahr kam das gut an. Da gab es ja immer diesen Spruch, so der geilste Tabellenletzte aller Zeiten. Und es war natürlich auch schön zu sehen, wenn so ein Manuel Strodel dann sich irgendwie in Unterzahl da in 3 Schüsse geworfen hat und so richtig gesehen hast, ey, da ist ein Junge, der kriegt hier nur ein paar hundert Euro, aber der hat dermaßen Herzblut. Das hat die Fans natürlich wirklich erwärmt, ne? Und da wurde auch gefeiert. Was man aber auch fairerweise sagen muss, im zweiten Jahr war es auch vorbei mit diesem Kult, ne? Dann waren die Leute auch genervt. Das ist ja auch oft so bei so das erlebt man ja auch in anderen Sportarten, also zum Beispiel so großen Fußball-Bundesligisten, die dann zum ersten Mal absteigen. So das erste Jahr in der zweiten Liga ist irgendwie Kult und man sieht mal ganz neue Stadien und ich bin so treu, ich halte meinen Verein auch in der Krise die Treue. Aber im zweiten Jahr, wenn du dann nicht direkt wieder aufsteigst, dann sind die Leute immer noch genervt und das sieht man, hat man auch in Düsseldorf gesehen. Das zweite Jahr war dann nicht mehr so doll und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt auch in Krefeld zum Beispiel langsam mal so in die Lage ist, so, also fünfmal in Folge nicht Playoffs ist langsam nicht mehr so geil, ehrlich gesagt.
Also, wir halten fest, wir wollen alle dieses Geräusch wieder hören. Jetzt mache ich es doch, Bernd. Ich habe ja auch mein Soundboard hier. Schau mal. Ah. Kratzen der Schlittschuhe auf dem Eis.
Fantastisch.
Fantastisch. Er hat Tränen in den Augen. Ja. Den ich erwarten ja, von dir.
Nicht nur in den Augen.
Aber wir wissen eben nicht, wie es weitergeht mit dem deutschen Eishockey, mit der DEL. Und ja, sind jetzt mal gespannt auf den 2. Oktober. Denn bis dahin ist dieses, ja, durchaus Ultimatum, so muss man es nennen, gesetzt von der DEL ja, an die Politik.
Die Frage, genau, Entschuldigung.
Ja. Bis 2. Oktober braucht man verbindliche Zusagen.
Ob es so klug ist, so ein Ultimatum zu setzen. Ne? Weil einerseits denkst du, muss man natürlich sagen, ja, die Zeit drängt halt. Also wie lange sollen die warten? Die brauchen halt mindestens 6 Wochen zur Vorbereitung. Und zwischen dem 2. Oktober und dem 13. November gibt es halt genau 6 Wochen. Andererseits denke ich mir so, stell dir vor, du bist Politiker, hast irgendwie tagtäglich mit hunderten Problemen zu tun, auch wirklich existenzielle Sachen, so generell wie die Wirtschaft, die Gesundheit, wie die Bildung hier läuft, wie der Nahverkehr nicht zusammenbricht oder was auch immer. Es gibt ja 1000 Probleme gerade. Und dann auf einmal kommt irgendwie so eine kleine Randsportliga und sagt irgendwie, ja, wir wollen aber jetzt das und wir wollen das. Und dann sagst du, ja, komm, wir schnüren dir ein Paket, machst du denen das. Dann sind die aber wieder nicht zufrieden. In Klammern zu Recht nicht zufrieden, weil sie die Sachen nicht abrufen können. Aber das ist ja aus Sicht des Politikers vielleicht erstmal was anderes, der sich auch denkt, oh, lass uns doch erstmal in Ruhe. Wir haben ja echt gerade andere Probleme. Und dann lassen wir uns von euch doch jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen, so nach dem Motto, entweder wir geben euch jetzt Geld oder euer ganzer Sport stirbt. Also da kann ich schon verstehen, da könnte ich verstehen, dass der ein oder andere Politiker sagt, macht mal halblang da in eurer komischen kleinen Liga, die ja zugegeben auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt wenig öffentliche Hilfe bekommen hat. Reden wir über Eishallen, reden wir über Zuschüsse, reden wir irgendwie über Stadttöchter, die Werbeverträge oder Sponsoringverträge mit Vereinen haben. Also das Eishockey lebt ja eh schon von der öffentlichen Hand in manchen Orten. Und dann ne, quasi immer wieder fordern, fordern, fordern. Ob das so gut ankommt, ich glaube nicht.
Die DL auf der Suche nach einer Strategie, erstmal Aufmerksamkeit generieren über den letzten Monat. Jetzt ist es eher auf Druck ausüben, umgewechselt. Mal schauen, was der nächste Schritt ist. Aber es wird Eishockey gespielt in Nordamerika immer noch. Wir machen ganz kurzen Abstecher zur ganz, ganz heißen Aktualität letzte Nacht. Sieg von Tampa Bay gegen die Dallas Stars im Stanley Cup Finale. Wenn euch das näher interessiert und wenn ihr sonst nur den Roundtable hört, dann könnt ihr auch ja die fast täglichen Podcasts zur NHL hören. Bernd war da auch ein paar Mal schon mit dabei. Oder eben unsere regelmäßige, längere NHL-Show. Aber jetzt letzte Nacht der Sieg für die Tampa Bay Lightning, auch deutlich gewonnen gegen die Dallas Stars und die 2-1-Führung in der Serie übernommen. Steven Stamkos mit dem Comeback, gleich mit einem Tor sogar, dann allerdings nicht mehr gespielt. Bernd, Dallas hat das erste Spiel gewonnen, jetzt 2 Siege hintereinander für die Tampa Bay Lightning. Das erste Spiel haben sie dann knapp gewonnen mit 3-2, jetzt dieses 5-2 in der letzten Nacht. Was sagst du zu der Serie?
Ja, ich glaube, das muss ich jetzt mal Sorgen machen. Ne? Also so im ersten Spiel hatten wir ja auch in unserem NHL Daily mal drüber gesprochen, dass die Stars das wirklich verdient gewonnen haben. Auch wenn viel für sie lief, hatten sie verdient gewonnen. Im zweiten Spiel ist Tampa halt im ersten Drittel so explodiert, was aber auch vor allen Dingen an Überzahlspielen lag. Und bei 5-5 war Dallas meiner Meinung nach nicht wirklich die schlechtere Mannschaft. Haben ja dann auch noch von 0-3 auf 2-3 sind sie noch rangekommen und waren kurz davor, ehrlich gesagt, noch einen Ausgleich zu schießen. Aber gestern, finde ich, heute Nacht hat Tampa zum ersten Mal ganz klar wie die bessere Mannschaft gewirkt. Ich meine, guck dir allein die Torschützen an. Der Kucherov, Stamkos, Hittmann, Point, Palat. Schon ganz nett, 5 solche Spieler im Kader zu haben, die dann alle Tore schießen. Und endlich auch sah Herr Kucherov mal wieder richtig aus, so wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich war ja im ersten Spiel, habe ich ja schon mal gesagt, fast erschüttert, wie der aussah. Und jetzt war der total da. Cloud Poke spielt gute Pässe, wieder mit seinen Schlittschuhen extrem unterwegs. Macht Vorlagen und alles, Tore, glaube ich, und einfach ein überragender Spieler. Und wenn die ganzen Spieler von Tampa Bay Point jetzt auch fitter wirkt und wenn Stamkos, auch wenn er nur kurz gespielt hat, aber zumindest der Mannschaft schon diesen Boost gibt, er ist da, er kann spielen, Tja, dann wird's echt eng für Dallas, ne? Also ich bleib natürlich dabei, Tampa gewinnt die Serie und nach dem ersten Spiel war ich so ein bisschen, wow, und jetzt bin ich wieder, ja, war jetzt schon die richtige Wahl.
Ja gut, darauf finde ich, hat in Spiel 2 auch schon besser gewirkt als in Spiel 1, ja. Hat er diese beiden Powerplay-Tore vorbereitet. Und ich finde auch, dass du bei dem, ich glaube so, die Wahrnehmung zu Kucherov ist oft, ja, ist ein Russe, der zockt, ja, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann taucht er unter und so ist es bei Kucherov ja wirklich überhaupt nicht, der kann schon brutal einstecken. Also jetzt in Spiel 2 hat er gleich mal diesen Hit von Ben bekommen, dann ist er selber in die Bande reingeprallt, dann habe ich nochmal ein Video gesehen, kurz, dass er so einen Slewfoot bekommen hat von Jamie Benn, also der wird auch brutalst bearbeitet und der steckt schon auch nicht zurück. Also das ist kein Schöngeist, kein reiner Schöngeist. Natürlich, wenn er dann auf Schöngeist machen kann, ist es natürlich wunderbar, ne, weil das ist dann wirklich schön anzuschauen, aber das ist jetzt kein schöner Spieler.
Was ich verrückt finde an dieser Serie ist, wie unterschiedlich die einzelnen Drittel ablaufen. Ich meine, das hatten wir bei den ersten Spielen schon so, dass Dallas hat ja in Spiel 1 die ersten 40 Minuten wirklich dominiert und im letzten Drittel haben sich nur noch hinten reingestellt und Tampa hat, glaube ich, 284 Schüsse in 6 Minuten gehabt. Und im zweiten Spiel ging es dann auch unterschiedlich. Und jetzt nur mal jetzt vom Spiel heute Nacht, erste Drittel ging wieder an Dallas, 16 Schüsse Dallas, im zweiten Drittel noch 4. Ne? Und Tampa wiederum im ersten 8, im zweiten 21. Also das für Unterschiede sind, das ist so eine, ich meine, ich mag das Wort nicht, aber das Momentum geht immer hin und her in dieser Serie und es gibt irgendwie kaum mal richtig ausgeglichene Drittel. Mir kommt es immer so vor, als würde eine Mannschaft gerade total dominieren. Das finde ich irgendwie kurios. Also so eine Serie ist mir ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, wo das Pendel immer so stark ausschlägt und gar nicht irgendwie so in der Mitte zu finden ist.
Aber das macht es nochmal interessanter, finde ich. Und du merkst dann auch, dass es halt wirklich zwei gute Mannschaften sind und die andere immer eine Antwort hat, wenn die eine was gut macht. Und ja, mal schauen, wie es halt dann in Spiel 4 weitergeht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da die Lightning jetzt durchmarschieren.
Nee, aber Dallas braucht natürlich jetzt langsam auch mal genau so ein Spiel, was Tampa heute Nacht hatte, nämlich, dass die ganzen Superstars kommen. Es gibt ja immer diesen alten Satz im Eishockey, deine besten Spieler müssen deine besten Spieler sein. Und was sich im ersten Moment irgendwie doof anhört, klingt im zweiten Moment relativ klug. Weil wenn deine besten Spieler nicht wirklich überragend spielen, dann fehlen dir halt Superstars. Und wenn du nur mal auf Tyler Seguin guckst, ich meine, der hat jetzt dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, der hat jetzt 21 Spiele gemacht. In den Playoffs. Und der steht bei 2 Toren als Center der ersten Reihe eines Stanley Cup Finalisten. Das ist schon hart, ehrlich gesagt. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass er, also er macht ja auch mehr defensiv als in den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, als würde er irgendwie nur Scheiße spielen. Er versucht auch viel. Aber wenn du halt nur 2 Tore machst als erster Reihe Center, dann wird es aber mal schwer.
Spiel 4 in der Nacht von Freitag auf Samstag auf DAZN zu sehen. Ich werde am Mikrofon sein. Und wenn du sagst, die besten Spieler müssen die besten Spieler sein, der beste Spieler überhaupt im Eishockey aller Zeiten, der kommt aus Deutschland. Leon Dreiseitel, MVP. Connor McDavid, der spielt vielleicht auch bei den Oilers, aber bitte, voll im Schatten von Leon Dreiseitel. Naja, also Leon Dreiseitel hat die Hart Trophy bekommen für den NHL MVP, nachdem er schon den Scoring-Titel geholt hat, Art Ross Trophy, jetzt eben auch die Hart Trophy für Leon Dreiseitel. Und ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite, Leon Dreiseitel ist ein herausragender Eishockeyspieler, natürlich der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten. Topscorer, hat auch einen riesen Job gemacht, als Connor McDavid verletzt war in der vergangenen Saison. Ich glaube, das hat im Endeffekt dann auch den Ausschlag gegeben, dass er jetzt den MVP-Titel bekommen hat, weil eben die Oilers da trotzdem ihre Spiele gewonnen haben, obwohl McDavid nicht mit dabei war und Dreiseitel gut gescored hat. Aber ja, ich finde, mir wird das Ganze jetzt schon wieder ein bisschen zu hoch gehängt. Ne? Also irgendwie im Vergleich mit Wayne Gretzky natürlich, was fehlt noch auf Wayne Gretzky und solche Späße. Und ja, ich glaube, man kann trotzdem darüber sprechen, dass halt Leon Dreiseitel noch 1, 2, 3 Schritte machen kann in seiner Karriere.
Ja, und diese deutsche Rezeption seiner Leistung, gerade von Leuten, die sich sonst überhaupt nicht mit Eishockey auseinandersetzen, die nervt mich maximal. Nicht, dass ich mir irgendwie als Mensch, der regelmäßig Eishockey gespielt hat, da irgendwie denke, hör, die nehmen mir mein Spielzeug weg. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass mir das irgendwie auch leid tut für Leon Dreiseitel, weil er selber stellt diese Vergleiche ja gar nicht an. Und anstatt einfach zu sagen, es gibt hier einen Spieler, der wurde in Deutschland ausgebildet, der ist hier geboren, der hat hier bis er 15 war gespielt und der ist einfach ein toller Eishockeyspieler und feiert gerade Erfolge und das kann man auch mal anerkennen. Wird er auf den Sockel gehoben, auf den er einfach nicht gehört. Also genau wie du gerade sagst, wenn dann Sport 1 irgendwie eine Geschichte macht mit, mit was trennt ihn noch von Wayne Gretzky und jetzt überall steht, er sei der beste Spieler der Welt. Ich meine, was soll das? Also Draisaitl hat nie selber gesagt, er ist der Beste der Welt. Er hat nie selber gesagt, er müsste irgendwas mit Wayne Gretzky verglichen werden. Lass uns doch bitte einfach darüber reden, was Leon Draisaitl gut macht und was er schlecht macht. Lass doch nicht so bescheuerte Vergleiche machen, die dann wieder nur dafür sorgen, dass man diese Vergleiche entweder mindestens relativieren, wenn nicht sogar ins Lächerliche ziehen muss, was dann wieder so wirkt, als würde man die Leistung von Leon Draisaitl schmälern wollen, was ja gar keiner will. Er hat eine super Saison gespielt, gar keine Frage. Aber diese typische deutsche Überhöhung, nur weil der jetzt auch Deutscher ist, wird der so abgefeiert, wie sonst irgendwie so ein Biathlet bei Olympia. Also ich, das nervt mich so maximal, dass dieses der ist Deutscher, der ist automatisch der Beste. Ne, weil er ist nicht zum besten Spieler gewählt worden, er ist zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Und das ist nun mal ein existenzieller Unterschied. Ne?
Auch darüber kann man ja dann nochmal diskutieren. Ne? Also ich hätte so während der Saison gesagt, vor allem in der Phase, wo halt dann McDavid verletzt war, ja, also den MVP-Titel, den hat er schon verdient, der Draisaitl. Die Formulierung bei der Hart Trophy ist, die bekommt der Spieler judged most valuable to his team. Und dann ist halt immer die Frage, was ist wertvoll und wann kann man diese Leistung dann überhaupt anerkennen? Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ein Team, da kann der Einzelspieler noch so gut sein, wenn ein Team nicht die Playoffs erreicht, dann warum ist er dann wertvoll, ne? Wenn es nur darum geht, in der NHL erstmal die Playoffs zu erreichen, um dann den Stanley Cup zu gewinnen, musst du einen Spieler vergleichen mit seinen Mitspielern, also zum Beispiel Nathan MacKinnon, der ja auch nominiert war, hat 93 Scorer-Punkte gemacht in der Regular Season. Der zweitbeste von den Colorado Avalanche war Cale Makar mit 50 Punkten, also MacKinnon hatte fast doppelt so viele oder ganz genau 43 Punkte mehr als der Zweitbeste in seiner Mannschaft. Also war er natürlich wertvoll, weil sich die Colorado Avalanche natürlich dann auch qualifiziert haben für die Playoffs oder Panarin im Vergleich zu seinen Mitspielern. Dann kannst du natürlich auch wieder sagen, ja gut, aber wenn die Mitspieler nicht so gut sind, was kann denn da zum Beispiel Draisaitl dafür, ja, dass er nicht deutlich mehr Punkte gemacht hat als Connor McDavid, der möglicherweise der beste Eishockeyspieler der Welt ist und so weiter und so fort. Es gibt sogar Leute, die sagen, er ist nicht mal in den Top 5, weil Dom Lucician hat da ja was gepostet und halt sein defensives Spiel zum Beispiel oder Expected Goals, Zahlen und so weiter halt dann kritisiert, dann gesagt, er ist nicht mal in den Top 5. Unter dem Strich ist aber es eine Wahl.
Ganz kurz dazu,
unter dem Strich ist es eine Wahl.
Krass, oder?
Ja, das finde ich auch krass.
Das ist schon krass. Ja. Also ich wusste ja, dass Draisaitl nicht die geilsten Defensivzahlen hat, aber dass er der 13. schlechteste Spieler der ganzen Liga ist, was Expected Gegentore angeht. Also, dass er quasi mit die meisten Großchancen für Gegner zulässt, wenn er auf dem Eis ist. Also, dass er nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht Top 20, nicht Top 50. Nee, der ist irgendwie auf Platz paar hundert, ne? Und das ist halt schon krass. Also muss man natürlich auch sagen, das habe ich letztens mal in irgendeinem Podcast gehört, da hat so ein Analyst gesagt, man darf ja auch nie vergessen, dass Draisaitl halt auch diese Aufgabe hat innerhalb seines Vereins. Ne? Die wissen halt genau, wir haben nicht so viele Leute, die Tore schießen, also sollen Spieler wie Draisaitl auch mal spekulieren. Hatten wir im NHL Daily letztens auch mal über Kutscherow gesagt, dass der dann vielleicht hin und wieder auch mal den einen Schritt raus macht aus der eigenen Zone und spekuliert auf den Fehlpass, um zu kontern. Und wenn der Fehlpass dann halt nicht kommt, sieht es blöd aus, weil er gerade nicht hinten ist und die Gegner dann so eine kleine Überzahlsituation haben. Das wird bei Draisaitl auch der Fall sein. Der Trainer wird ihm schon sagen, riskier mal mehr als andere. Also bist du natürlich auch anfälliger dafür, Großchancen zuzulassen. Aber trotzdem, 13 schlechtester der ganzen Liga, schon hart.
Und natürlich auch viele Punkte im Powerplay gemacht. Und da kannst du dann auch wieder sagen, ja, da hat McDavid auch mit dabei auf dem Eis. Ich würde auch sagen, dass tatsächlich dieses Defensivspiel oder die Entwicklung hin zu einem wirklich kompletten Spieler vor dem eigenen Tor, vor dem gegnerischen Tor, das ist das, was in den nächsten Jahren passieren sollte. So wie ich ihn einschätze, ist es auch was, woran er arbeitet, ne? Wo er halt Schritte machen will. Erst hieß es, als er in die Liga kommt, das Skating ist nicht gut genug. Jetzt, wenn du anschaust, was das für ein Wahnsinns-Powerskater ist, ist richtig wahr, ist richtig stark. Scored, hat einen guten Schuss, spielt unglaubliche Pässe, auch viel mit seiner Rückhand, schiebt die Scheibe gut aus, ab, hat was ja auch wichtig ist im modernen Eishockey, viele End-to-End-Rushes, also holt sich die Scheibe im eigenen Drittel ab, geht bis ins gegnerische Drittel, trägt die Scheibe nach vorne und so weiter und so fort. Das ist alles da, aber halt das Defensivspiel, sollte noch kommen und man muss halt wirklich auch sagen, bei dem Besten aller Zeiten ist das dann halt auch irgendwann gekommen und auch die Erkenntnis, okay, das brauche ich noch und vielleicht ist das dann auch der Schritt, den man machen muss, um den Stanley Cup zu gewinnen. Denn es ist ja schon interessant, ne? Also seit dem Lockout, ich habe jetzt mal geschaut, wie so diese MVP-Titel verteilt worden sind seit dem Lockout. Also 10 10 von 15 MVP-Titeln hat auch der Topscorer bekommen. Da wird dann einfach extrem geschaut, was haben die für Zahlen. Aber der letzte MVP, der den Stanley Cup gewonnen hat, ist Marty Saint-Louis 2004, vor dem Lockout. Seitdem hat kein MVP, kein Hart-Trophy-Gewinner dann auch den Stanley Cup geholt. Letzter Topscorer, der den Stanley Cup gewonnen hat, Evgeny Malkin 2009. Und trotzdem wird immer auf diese offensiven Zahlen geschaut, ne? Und auf die Punkte. Und wenn ich dir jetzt sage, seit dem Lockout, wie viel Selke-Trophy-Gewinner, ja, da geht es ums Defensivspiel natürlich nicht nur, sondern zwei Wege Center oder zwei Wege Stürmer, wie viel Selke-Trophy-Gewinner den Stanley Cup geholt haben. Ja, letztes Jahr Ryan O'Reilly 2019, Taves 2013, Datsyuk 2008, Brind'Amour 2009. Also da sieht man schon, es geht halt nicht nur darum zu punkten. Bergeron
war nicht oft weit davon entfernt.
Genau, Bergeron hat den Stanley Cup gewonnen 2011, aber halt nicht in dem gleichen Jahr, in dem er halt die Selke Trophy geholt hat. Also ist es halt dann schon auffällig, dass eben diese ganzen Teams halt eben diesen Spieler hatten, der sowohl defensiv als auch offensiv stark ist. Ich meine, Crosby wird ja auch mal wieder diskutiert, ob der nicht mal für die Selke Trophy nominiert werden sollte. Und und Kopitar hattest du noch bei den Kings und so weiter und so fort.
Ja, es ist ja generell die Frage, ob es immer ein Stürmer werden muss, ne? Weil du hast ja in die Definition vorgelesen, wäre ich der wichtigste Spieler für sein Team. Und dann kann man natürlich das einerseits so interpretieren und sagen, welches Team würde am meisten leiden oder welches Team würde am meisten leiden, wenn der Spieler nicht mehr dabei wäre. Das ist natürlich bei den meisten dann der Supertorwart, weil der zweite Torwart das halt nicht ankommen würde. Deshalb finde ich schon in Ordnung, dass jetzt nicht jedes Jahr ein Torwart-MVP wird, weil du halt so viel Verantwortung auf dieser Position hast, dass du natürlich automatisch der wichtigste Spieler bist und deswegen muss man das irgendwie ins Verhältnis setzen. Aber warum nicht viel häufiger Verteidiger, also gerade so Nummer 1 Verteidiger, der irgendwie 28 Minuten pro Abend spielt und alles organisiert, ne? Also ich denke da vor allen Dingen wieder an den Hittmann. Warum es immer der Stürmer sein muss. Ich meine, das ist natürlich der spektakulärste und wir kennen es ja auch aus anderen Sportarten, ne? Warum werden jedes Jahr irgendwelche Stürmer Fußballer des Jahres, obwohl vielleicht der Mittelfeldstratege der wichtigste Mann am Platz gewesen ist. Ne? Das ist ja dieselbe Diskussion. Im Eishockey hast du es halt auch, dass du halt fast immer die für die Highlights sorgen, sind auch die wichtigsten, weil die halt natürlich automatisch die größten Superstars sind. Ne? Ich habe aber allerdings, wo war das? Ich glaube, Hockey Central at Noon. Da gab es eine schöne neue Definition, wie man denn den MVP bestimmen sollte. Die Sache war, wenn morgen Aliens auf die Welt kommen und die können richtig gut Eishockey spielen und du musst eine Weltmannschaft zusammenstellen, wen setzt du als allererstes ein und sagst, das ist mein zentraler Mann?
Ne? Ja. Aber, was sagst du dazu? Ja, also das Alien-Ding hatte ich jetzt noch nicht, aber ab und zu wurde es halt vielleicht mal nicht ganz so reißerisch formuliert und sagt, wenn du jetzt eine Hockeymannschaft dir draften solltest oder eine Hockeymannschaft gründen solltest, wer ist dein erster Spieler? Ja, das mit den Aliens gefällt mir auch ganz gut. Dinosaurier könnte man vielleicht noch nehmen.
Die Welt repräsentieren als der beste Eishockeyspieler aktuell.
Aber wen würdest du aktuell denn nehmen?
Hetman.
Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen, ne? Sofort, ja. Sofort würde ich da Hetman nehmen, aber interessant ist es ja dann auch wieder im Vergleich zu der Regular Season, es gibt ja auch ein Playoff-MVP, die Conn Smythe Trophy und da ist es so ein bisschen anders, ne? Also wenn man da schaut, seit dem Lockout hast du mit Ward einen Torwart gleich bei den Hurricanes, du hattest Scott Niedermeyer, Anaheim Ducks, ein Verteidiger, hattest natürlich auch viel Stürme, hattest dann aber nochmal Tim Thomas und Jonathan Quick, nochmal zwei Torhüter und hast ja auch 2015 Duncan Keith gehabt, die halt dann den Playoff-MVP gewonnen haben. Und du hast jetzt in der Diskussion natürlich Hetman, sollten die Lightning den Cup holen. Klar hast du auch Kucherov Point in der Diskussion. Und bei den Dallas Stars kannst du momentan halt auch nach dem Scheibenverlust gestern Heiskanen, der bleibt natürlich haften, aber ein Klingberg zum Beispiel gefällt mir brutal gut, jetzt auch in der Finalserie. Also da kommen dann doch immer wieder die Verteidiger.
Hudobin natürlich.
Ja, und natürlich die Torhüter. Ja, klar. Aber dennoch, um zu Leon Dreisaitl zurückzukommen, ist es natürlich ein großer Erfolg, auch als erster Deutscher diese Trophäe zu gewinnen. Und er hat ja auch den Ted Lindsay Award gewonnen und der wird von den Spielern vergeben. Also die Wertschätzung der anderen Spieler ist natürlich auch da. Und es ist großartig und es ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Ich finde trotzdem, dass man halt ja bei der Beste der Welt einfach nochmal langsam machen muss und trotzdem halt auch hinterfragen kann, was fehlt denn eigentlich noch, dass seine Mannschaft auch mal den Stanley Cup gewinnt. Wenn es zum Beispiel so ein Spieler wie Connor McDavid ja auch noch in der Mannschaft gibt. Also, was muss er vielleicht dann für ein Spiel ändern?
Ein Torwart. 3 bis 4 gute Verteidiger und 4 bis 5 vernünftige
Flügel. Genau, dafür müsste man 3 Sattel dann traden, wahrscheinlich, um das alles zu bekommen.
Ja, aber den werden sie ja nie traden mit seiner Kohle. Das ist natürlich auch krass. Das wäre auch meine schöne Statistik, die man natürlich gar nicht so auswerten kann. Aber welcher Spieler oder welcher Vertrag hat im Laufe der Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung die größte Wandlung genommen? Das ist ja eindeutig Leon Draisaitl. Wenn wir uns überlegen, als er den unterschrieben hat vor ein paar Jahren, wie ich sag mal, sind die denn doof? 6,8 Millionen für so einen, der ist doch nur Flügelstürmer. Für die Kohle musst du doch ein Top-Center sein. Und mittlerweile sagen die, Alter, die haben noch bis 2025 Draisaitl für unter 7 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Also das ist wahrscheinlich so mit der beste Vertrag in der ganzen NHL aktuell, also abgesehen von jetzt Einstiegsverträgen.
Aber 6,8 stimmt nicht ganz, 8,5 hat er.
Nicht?
Ja.
Ach so, 8,5, ja genau.
Ja.
Aber trotzdem, es ist
logisch.
Gibt halt Leute, ich meine.
Wenn jetzt über 10, 11, 12 diskutiert wird, ja.
Genau, also ich will jetzt nicht die Toronto-Bubble wieder ärgern, aber dass Mitch Marner irgendwie 3 Millionen mehr verdient im Jahr, schon heiß.
So, hast du noch was zu sagen zu Draisaitl oder vielleicht zur DL oder insgesamt zum Eishockey? Fällt dir noch, hast du noch was auf dem Herzen?
Ich habe nichts zu sagen. Nee, ich finde überraschend, wie sich gerade so ein bisschen, weil wir haben eben schon so über den Transfermarkt in der DL gesprochen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt noch wirklich rüberkommen, weil du hörst ja fast täglich davon, dass jetzt wieder die und die Prospects rüberkommen, weil ja sogar gar nicht klar ist, ob die AHL spielt, weil man ja eigentlich denken müsste, ja komm, die hängen doch an der NHL dran, da soll ja die NHL mal ein paar Millionen überweisen. Aber selbst da ist aktuell überhaupt nicht klar, ob die spielen. Und selbst bei den großen Juniorenligen in Kanada ist das alles andere als sicher, dass die alle völlig normal ihre Saison spielen. Und deshalb schicken ja gerade die NHL-Teams Dutzende Spieler nach Europa. Mittlerweile sind es, glaube ich, mehr als 120, die jetzt bei europäischen Teams spielen. Vor allen Dingen natürlich Schweden, Finnland, Russland, Tschechien, aber halt auch hier. Und ja, Berlin hat jetzt 5 Stück davon aufgenommen. Und ich frage mich ganz ehrlich, was soll das? Trainieren die hier einfach nur? Weil du wirst ja denen kaum irgendwie 5 Ausländerlizenzen geben können. Und dann hauen die nach 2 Wochen wieder ab und dann stehst du ohne 5 Lizenzen da. Also ich bin mal gespannt, ob erstens, wie sich das entwickelt. Ob das nur so für die ist nach dem Motto, hier ist die Pandemielage besser. Also können die aktuell hier besser trainieren als in Amerika. Und deswegen schicken wir die hier hin. Oder ob die wirklich auch eingeplant werden, um dann hier auch in der Liga zu spielen, falls sie denn stattfindet. Und die große Frage ist, kommen halt auch noch andere NHL-Leute, gestandene Spieler rüber? Und es gab ja jetzt den Call mit Leon Draisaitl, da wurde ja dann auch gefragt, ob er nach Köln geht. Und er hat dann so ein bisschen gelacht und gesagt, hätte sich noch gar keine Gedanken drum gemacht, er wüsste auch gar nicht, ob es aktuell möglich ist. Aber also ich glaube, dass die Chancen, dass Leon Draisaitl in Deutschland spielen wird, relativ gering sind.
Ich denke halt auch, wenn du also es ist jetzt nicht so, dass der in der Corona-Pause wirklich Pause hatte, der Draisaitl. Ne? Also klar hat er halt jetzt nicht voll trainiert und keine Spiele gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass du da komplett runterfahren kannst. Und ist jetzt die Frage, wann die neue NHL-Saison losgeht. Aber vielleicht dann auch nicht so schlecht, mal 2 Monate Pause zu haben, bevor es dann wieder ins Training-Camp geht oder 3 Monate, je nachdem. Aber sonst müsstest du jetzt dann wieder in Köln wieder voll durchziehen, dann gehst du wieder rüber, dann geht's da wieder los, dann hast du gar keine Pause. Also das mal unabhängig davon, wie das finanziell und versicherungstechnisch zu regeln wäre.
Aber gucken wir mal auf ein paar andere Teams. Es sind ja immerhin nicht alle irgendwie neu gestartet. Und es gibt natürlich manche Teams, die haben jetzt seit März kein Eishockey mehr gespielt. Und wenn die neue Saison erst wirklich im Januar oder Februar beginnt, werden die fast ein Jahr raus. Ob sie sich da nicht denken, irgendwelche gestandenen Leute vielleicht auch, ja komm, dann komme ich mal im November, Dezember, Januar in irgendeiner europäischen Liga und spiele dann wenigstens 3 Monate wieder ein bisschen. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Aber ist natürlich eine Versicherungsfrage, die ganzen finanziellen Sachen. Weil wenn eh schon kein Geld da ist, ist auch kein Geld da für NHL-Spieler, ne?
Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, ob überhaupt gespielt wird in Europa, in Deutschland. Haben wir ja vorher schon besprochen. Und dann haben wir es natürlich auch rund gemacht jetzt damit. Bernd, vielen Dank, dass du mit dabei warst hier beim Roundtable Nummer 20 und uns ja alles erzählt hast, was du weißt über das deutsche, über das europäische, über das nordamerikanische Eishockey und über irgendwelche Trikotverkäufe.
Mehr weiß ich nicht. Das ist alles.
Bernd Schwickerath auf Twitter @b_Schwickerath. Schöne Grüße an Sebastian Böhm, der heute nicht mit dabei sein konnte. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Bissl Hockey gibt's auch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann geht auf steady.de/bisselhockey und supportet dieses Projekt. Oder wenn ihr eine einmalige Zahlung machen wollt, dann geht das mittlerweile auch über paypal.me/supportbisselhockey. Danke an Bernd, danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.
Sensationell. Innen praktisch die Ramp von dem Closer hast du jetzt noch rein, dein Tschüss. Überragend.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Profi.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.